Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen.
Kontrollverlust. Die Autoindustrie verliert in der EU die Hoheit über Fahrzeugdaten. Autogold. Versicherungen und die Mobilitätsbranche entwickeln neue digitale Geschäftsmodelle. Kehrtwende. Der EuGH macht den Weg für die Vorratsdatenspeicherung nun doch frei. Spaßmacher. Witz und Ironie beflügeln die Arbeit von Softwareentwicklern. Und das digitale Logbuch. Durchgebrannt.
Scheinbar müssen diese Daten sehr wertvoll sein, weil sich alle Automobilhersteller, Versicherer, ADAC darum reißen, diese Daten haben zu dürfen. Also jeder ist hinter diesen Daten ziemlich hinterher.
Ja, das stellt Markus Lienkamp von der TU München fest. Lienkamp ist Professor für Fahrzeugtechnik und in seinem Forschungsbereich fallen immer mehr dieser wertvollen Daten an. Ein Automobil der sogenannten Premium-Klasse generiert mehrere Gigabyte, pro Stunde wohlgemerkt. Und bei künftigen autonomen Fahrzeugen soll diese Menge sogar in den Terabyte-Bereich hineinwachsen. In der Informationsgesellschaft sind ja Daten bekanntlich Geld wert und deshalb wird auch heftig darüber gestritten, wer auf diese Daten der Autos zugreifen und sie nutzen darf. Achim Killer, was ist denn der aktuelle Stand der Auseinandersetzung?
Also im Prinzip ist es alles klar. Anfang des Jahres ist der European Data Act in Kraft getreten und bis September nächsten Jahres muss er in nationales Recht umgesetzt werden. Der regelt die Nutzung von nicht personenbezogenen Daten und für personenbezogene Daten gilt auch im Auto die Datenschutzgrundverordnung. Ist er so, dass die Automobilbranche sich in einem tiefen Umbruch befindet, der viel zitierten Transformation? Hersteller müssen ihre Flotten elektrifizieren, dadurch fällt ein wichtiger Teil ihrer Wertschöpfung weg, die Entwicklung und die Produktion von Verbrennungsmotoren. Und die Digitalisierung der Autos geht weiter, es müssen weitere Sensoren und eine größere Rechenleistung eingebaut werden, damit Autos irgendwann im großen Maßstab autonom fahren können. Und da haben dann einige, wohl nicht nur in den Marketingabteilungen, sondern vor allem Unternehmensstrategen, das Bild vom Smartphone auf Rädern entwickelt. Also ein Gadget, das nicht nur praktisch ist, sondern auch die Konzerne, die die Daten daraus nutzen, reich macht. Google und Apple. Und wenn man sich angesichts der Datenmengen, die Sie genannt haben, vergegenwärtigt, dass künstliche Intelligenz genau das zum Lernen braucht, dann kann man sich vorstellen, um wie viel Geld es da geht.
Und wer darf nun laut Data Act künftig Autodaten nutzen?
Also die Hoheit hat der Fahrzeughalter. Der darf seine Daten quasi mitnehmen, wenn er beispielsweise von einer Vertragswerkstatt zu einer freien wechselt oder wenn er irgendeinen Mobilitätsdienst nutzen will, der nicht vom Hersteller angeboten wird. Und bei nicht personenbezogenen Daten können auch andere Unternehmen verlangen, darauf zugreifen zu dürfen. Unternehmen, die weder was mit dem Fahrzeughersteller noch mit dem Halter zu tun haben. Das ist der Kern des Data Act. Unternehmen, personenbezogene Maschinendaten zu erschließen.
Die europäische Datenökonomie zu fördern, das ist das erklärte Ziel des European Data Act, des Datengesetzes. Und wir haben uns deshalb einmal angeschaut, welcher Nutzen speziell aus Automobildaten gezogen und welche Erkenntnisse daraus gewonnen werden können.
Wir am Lehrstuhl selbst haben sehr viele Fahrzeuge mit Tracking-Devices ausgerüstet. Das sind so OBD-Dongles, die ich an die Schnittstelle im Fahrzeug, diese Onboard-Diagnosis-Schnittstelle, dranstecke. Die haben eine GPS-Antenne, Beschleunigungssensoren und damit können wir im Prinzip Daten aus dem Fahrzeug ziehen, vom CAN-Bus. Wir kriegen GPS-Positionen, also Satellitennavigation. Und wir kriegen die Bewegung von den Fahrzeugen.
Sagt Markus Lienkamp vom Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TU München. Derart ausgestattete Autos hat sein Institut zum Datensammeln auf Münchens Straßen geschickt. Und aus dem, was sie zurückgeliefert haben, ließen sich interessante Erkenntnisse gewinnen. Für Hersteller, Halter, Transportunternehmen und kommunale Verkehrsplaner.
Wir haben uns zum Beispiel angeguckt, wie müssten Alterungsversuche für Batterien aussehen, damit sie das reale Fahrverhalten widerspiegeln? Wie müssten Lkw zum Beispiel geladen werden, wenn ich sie elektrisch betreibe, wenn ich weiß, wie ist ein Fahrerverhalten? Es geht weiter, wir können daraus ableiten, wo müssen Ladestationen für Pkw und Lkw aufgebaut werden? Wo halten die sich am meisten auf?
Mittlerweile sind so viele Daten zusammengekommen, dass gar keine Fahrzeuge mehr rausgeschickt werden müssen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Ist für uns super interessant. Wir haben Tonnen Daten und jedes Mal, wenn neue Fragestellungen kommen, nehmen wir eigentlich unseren Datenschatz und beantworten diese Fragen recht schnell wieder.
Allerdings ist die Methode, mit einem Dongle an der Diagnoseschnittstelle Daten zu sammeln, unelegant und vor allem langsam. Wenn der European Data Act wirksam wird, soll es effizienter werden. Dann dürfen auch Dritte, in der Regel mit dem Einverständnis des Halters, auf die Daten zugreifen, die sich der Automobilhersteller laufend per Funk schicken lässt. Und daran haben etliche Unternehmen ein Interesse. Mobilitätsdienstleister, Logistikfirmen und vor allem Versicherungskonzerne.
Also ein Beispiel, jemand fährt laufend irgendwie 250 auf der Autobahn, der Radarsensor zeigt Abstände von 20 Metern, dann wird der Versicherungsanbieter vielleicht auf die Idee kommen, dass das ein riskantes Fahrverhalten ist, zu mehr Unfällen führt und einen höheren Versicherungstarif anzubieten. Umgekehrt könnte man natürlich dem Fahrer auch Hinweise geben und sagen, Mensch, ich als Versicherer, ich weiß, in dem Parkhaus passieren besonders viele Unfälle. Nimm doch das Parkhaus nebenan, das ist doch viel besser, da passieren viel weniger Unfälle und viel weniger Kratzer und Rempler.
Künftig wird es leichter, solche und ähnliche Dienste anzubieten. Unternehmen, die das wollen, begrüßen die Neuregelung. Ebenso Verbraucherorganisationen, die wegen des stärkeren Wettbewerbs günstige Serviceangebote für ihre Klientel erwarten. Allerdings mahnen sie auch eine verbraucherfreundliche Umsetzung des EU-Data-Acts an. Katrin van Randenborg vom ADAC.
Es ist gut, dass es den Data Act gibt, weil er der Tatsache Rechnung trägt, dass es immer mehr Vernetzung gibt. Es macht aber natürlich einen Unterschied, ob ein intelligenter Kühlschrank Daten sammelt oder ein Fahrzeug. Und bei den fahrzeugbezogenen Daten fordern wir, dass es dafür eine echte, auf Fahrzeuge bezogene und sehr konkrete Regelung gibt, weil wir dort aktuell eine hohe Intransparenz haben und ein eindeutiges Monopol der Hersteller, denn nur sie können über die Daten verfügen, nur sie wissen, welche Daten gesammelt werden und was damit geschieht.
Fahrzeug- und Mobilitätsdaten sollen künftig leichter genutzt werden können. Das bestimmt jedenfalls das neue europäische Datengesetz. Achim, worin besteht denn nun eigentlich die Kritik des ADAC an dieser Neuregelung?
Na, also nicht nur die des ADAC, sondern auch von anderen. In Deutschland beispielsweise von den Verbraucherzentralen. Die hätten gerne, dass die Daten erst einmal bei einer neutralen Instanz auflaufen. Na, Treuhänder. Und der soll sie dann im Sinne der Verbraucher weiterleiten. Der ADAC würde sich da sicherlich selbst gerne als Treuhänder anbieten, vermute ich mal. Bei der Autoindustrie sieht's anders aus. Deren Verband, der VDA, plädiert dafür, dass die Hersteller die Daten verteilen. Gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung, versteht sich. Soll ja mehr Wettbewerb bringen, der Data Act. Den Wettbewerb potenzieller Datengroßhändler zumindest, den gibt's schon.
Genauso wie sogenannte Telematiktarife von den Kfz-Versicherern. Wo kommen denn eigentlich die Daten dafür her?
Entweder über ein Handy oder ein anderes zusätzliches Mobilfunkgerät im Auto oder eben über so ein Dongle an der Onboard-Diagnoseschnittstelle. Die war früher ja auch vollständig in der Hand der Hersteller. Protokolle waren proprietär, sodass nur die jeweiligen Vertragswerkstätten darauf zugreifen konnten. Und freie Werkstätten sind außen vor geblieben. Ist mittlerweile anders. Ist jetzt ein offenes Protokoll vorgeschrieben. Und sowas Ähnliches passiert jetzt eben auch mit den Daten, die ein Auto per Mobilfunk sendet. Gibt tatsächlich viele Parallelen zwischen Smartphone und Auto, auch was die Regulierung anbelangt. Bei Handys sind geschlossene App-Stores entstanden und versiegelte Gehäuse, sodass man die Gadgets kaum reparieren kann. Das alles bricht die EU jetzt auf mit dem Digital Markets Act und der Reparaturrichtlinie. Ja, und beim Auto, dem angehenden Smartphone auf Rädern, das soll es gar nicht erst so weit kommen.
Das neue Datengesetz der Europäischen Union und wie es sich auf die Nutzung von Mobilitätsdaten auswirkt, das hat Achim Killer erklärt. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Vorratsdatenspeicherung. Dieses Thema ist ja zwischen Digitalbürgerrechtlern und Sicherheitspolitikern seit Jahren schon ein beinharter Zankapfel. Die einen befürchten, dass mit der Vorratsdatenspeicherung die Internetverbindungsdaten von hunderten Millionen völlig unbescholtener Bürgerinnen und Bürger anlasslos protokolliert und gespeichert werden, was sie in ihrer freien Meinungsäußerung und ungestörten Kommunikation beeinträchtigen könnte. Die anderen wollen bei schlimmsten Verbrechen oder Terrorgefahr schnell und effektiv ermitteln, Täter dingfest machen können. Heiligt der Zweck eine digitale Massenüberwachung? Diese Frage steht ja immer wie ein Elefant im Raum. Und bislang hatte der Europäische Gerichtshof ganz klar signalisiert, nein. Er war ein Bollwerk in dieser Frage, auch gegen die immer und immer wieder neu vorgetragenen Begehrlichkeiten nationaler Strafverfolgungsbehörden oder Sicherheitspolitiker. Diese Woche gab es nun ein neues Grundsatzurteil des EuGH und Beobachter sprechen von einer kopernikanischen Wende der Rechtsprechung. Nachvollziehbar, Michael Gessert?
Ja, diese Einschätzung ist nachvollziehbar, wobei ich leider sagen muss, Kopernikus hat ja seinerzeit einen offenbaren Irrtum korrigiert und die Dinge zum Besseren gewendet. Und beim aktuellen EuGH-Urteil könnte das genau andersrum sein. Aber mal zu den reinen Fakten. Der EuGH hat da am Dienstag im Grunde genommen auf eine Klage von 4 Bürgerrechtsorganisationen reagiert, die die Aktivitäten und Befugnisse der französischen Behörde zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, HADOPI, überprüfen lassen wollten. Und dieser Schuss der Bürgerrechtler ist nun quasi grandios und ziemlich überraschend nach hinten losgegangen. Denn der EuGH hat in seinem neuen Grundsatzurteil festgestellt, dass eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung der IP-Adressen nicht zwangsläufig einen schweren Eingriff in die Grundrechte darstellt.
Das aber war ja genau die Position bislang des EuGH und deswegen war auch eben die bislang so klare Vorgabe, die Vorratsdatenspeicherung ist unverhältnismäßig, außer eben bei klaren Hinweisen auf schwerste Straftaten oder Terrorismus.
So ist es oder so war es. Jetzt sagt der EuGH aber, der durch die anderslose Speicherung erfolgende Grundrechtseingriff sei nicht zwangsläufig ein schwerer Eingriff, solange eben sichergestellt werde, dass bei der Speicherung keine genauen Rückschlüsse auf das Privatleben der Betroffenen möglich sei, also quasi eine detaillierte Profilbildung Einzelner in all ihren Lebensbereichen. Und der EuGH hat da quasi im Bewusstsein der Änderung seiner Position auch klar signalisiert, was damit gemeint ist, religiöse oder politische Aspekte zum Beispiel in der Internetnutzung von Personen.
Gut, dann halten wir das mal fest. Eine grundsätzliche, anlasslose Speicherung der Verbindungsdaten soll nun plötzlich doch zulässig sein, selbst zur Verfolgung von minderschweren oder banalen Straftaten wie eben Urheberrechtsverletzungen. Und gleichzeitig soll diese Komplettspeicherung aber heikle Grundrechtseingriffe ausklammern. Wie soll das konkret funktionieren?
Ja, das Gericht hat dazu eine Vorgabe gemacht, dass bei den Internetprovidern, ich zitiere, eine wirksame, strikte Trennung der verschiedenen Kategorien auf Vorrat gespeicherter Daten gewährleistet sein muss, um eben eine vollständige Profilbildung einer Person zu verhindern. Aber wie das juristisch und technisch, vor allem wie es nicht aushebelbar gehen soll, ist nicht nur mir momentan ein Rätsel.
Hier bei uns in Deutschland gibt es ja zum Thema Vorratsdatenspeicherung eine ziemlich heftige Kontroverse zwischen der Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und dem Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Welche Auswirkungen wird da das EuGH-Urteil haben?
Ja, Frau Faeser hat das schon direkt frohlockt. Ich zitiere, eine Pflicht zur Speicherung von IP-Adressen zur Verbrechensbekämpfung sei nun laut EuGH nicht nur ausdrücklich zulässig, sondern auch zwingend erforderlich. Damit ist sie allerdings immer noch konträr zu den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Die beziehen sich ja eigentlich auf die bisherige Rechtsprechung des EuGH und auch des Bundesverfassungsgerichts und schließen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung aus. Im Moment sieht es nun so aus, als würde der in der Koalition vorgesehene Kompromiss, dieses sogenannte Quick-Freeze-Verfahren, wo ja eben eine Speicherung von Verbindungsdaten nur auf konkreten Antrag einer Strafverfolgungsbehörde erfolgt, als würde der jetzt plötzlich zu einem Art nationalen Bollwerk gegen die weitergehenden Möglichkeiten nach der revidierten EuGH-Linie.
Blicken wir zum Schluss nochmal drauf, warum der EuGH denn überhaupt diesen Schwenk hingelegt hat.
Ja, dazu habe ich die Einschätzung einiger Experten gesehen und die sagen eigentlich, da habe sich eine veränderte politische Stimmung auch in der Rechtsprechung jetzt niedergeschlagen in der EU von einer Freiheitsunion zu einer Sicherheitsunion sozusagen.
Der EuGH und die Vorratsdatenspeicherung, Michael Gessert berichtete. Vielen Dank. Sie tauchen immer wieder auf, vor allem in den Kommentarzeilen. Witzige Bemerkungen oder seltsam anmutende Anspielungen, die gehören in Computerprogrammen einfach dazu. Selbst in den Programmzeilen so wichtiger Softwareprojekte wie der Mondlandungssteuerung in den 1960er Jahren ist festzustellen, zumindest das Computerteam, das hatte auch mächtig Spaß bei der Arbeit. Der Code ist voller subtiler Scherze, Literaturreferenzen oder Anspielungen auf die Popkultur der 1960er. So gibt es zum Beispiel Kommandos mit den Namen Burn Baby Burn oder Shakespeare-Zitate, die zur Erklärung verschiedener Datentypen dienen sollen. Diese Marotte, die hat sich kaum geändert, auch in modernen Softwarecodes steckt nicht selten eine gute Portion versteckter Humor. Für die Funktion der Programme ist das meist unerheblich, aber für die Funktion der Programmierenden kann das ziemlich wichtig sein. Das zeigt eine aktuelle wissenschaftliche Studie, die sich Anneke Meyer für uns angesehen hat.
Software zu entwickeln kann ganz schön langweilig sein.
Yeah. With all due respect, Joan.
Kann es, muss es aber nicht.
I'm head of IT and I have it on good authority that if you type Google into Google, you can break the internet.
Ein unerwartetes Zitat aus der Fernsehshow The IT Crowd, das erklärt, wie man das Internet kaputt machen kann, schon macht die Arbeit mehr Spaß. Stephanie Brazil verdient ihr tägliches Brot als Softwareentwicklerin. In ihrer Freizeit betreut sie eine Open-Source-Datenbank, die den Job vieler ITler ein bisschen lustiger macht.
So Faker is a library that
Faker Ruby ist eine Code-Bibliothek, mit der man Zufallsdaten generieren kann. Das ist beim Programmieren und beim Testen sehr nützlich. In diesem Projekt zum Beispiel geht es nur um das Layout und die Funktionalität einer Webpage. Was in den Textboxen steht, ist erstmal egal. Ich benutze also Zitate von meinen Lieblingsserien. Und die Namen hier unten, das sind alles Charaktere aus Seinfeld. Also ja, für mich ist das einfach ein Mittel, das mir positive Energie für die Arbeit gibt.
The Office, Per Anhalter durch die Galaxis, Monty Python, kann Faker alles. Von den gut 230 enthaltenen Generatoren produzieren weit mehr als die Hälfte Spaßdaten. Tausende von Entwicklern benutzen die Bibliothek.
Und ich denke, noch viel mehr Leute machen solche Sachen, ohne dass ihnen klar ist, wie verbreitet es ist und dass es sogar Datenbanken dafür gibt.
Genau wie Deepika Tiwari selber. Die Doktorandin an der Königlich Technischen Hochschule in Stockholm benutzt für ihre eigenen Software-Tests gerne Namen und Orte aus Harry Potter. Welche Rolle solche Unterhaltungsmanöver im Alltag von Softwareentwicklenden spielen, hat sie sich in einer aktuellen Untersuchung genauer angeguckt.
Unter anderem haben wir in unserer sehr ernsten wissenschaftlichen Studie Entwicklerinnen und Entwickler befragt. Dafür haben wir Umfragen auf verschiedenen Plattformen gepostet und wirklich einiges darüber erfahren, wie und wo Programmierhumor in Firmen und in Entwicklerteams benutzt wird.
Alle 125 Teilnehmenden der Umfrage berichteten, Erfahrung mit Programmierhumor zu haben. Die überwältigende Mehrheit fand das gut, solange die Scherze nicht sexistisch, rassistisch oder sonst wie verletzt waren. Für die Funktionalität der Software sind solche Scherzartikel meist nicht relevant. Sie zu entwickeln oder auch nur sie zu benutzen, braucht aber natürlich trotzdem ziemlich viel Zeit. Verschwendet ist die nicht, meinen die Studienkoautoren Martin Montperru, Professor für Software Engineering in Stockholm, und Benoit Baudry von der Universität in Montreal.
Viele Leute haben geantwortet, dass Spaß wichtig für die Motivation ist. Das ist zwar zeitintensiv, aber diese Investition lohnt sich, denn sie zahlt sich als gemeinschaftliches Engagement aus. Und wenn die Leute gerne zusammenarbeiten, schaffen sie langfristig mehr und besser.
Ganz überraschend sind diese Erkenntnisse nicht. Tatsächlich haben mehrere Softwarefirmen etablierte Maßnahmen, die Engagement durch Spaß fördern sollen. Zum Beispiel Version Release Parties. Martin Montperru denkt aber, dass das Potenzial des Humors damit noch lange nicht ausgeschöpft ist.
Akademische Forschung, wie wir sie machen, hat die Aufgabe, den Anwendern Empfehlungen zu geben, was gut funktioniert und was nicht. Bisher ist es so, Wenn jemand in einer Firma die Teamarbeit durch Humor fördern will, dann gibt es eigentlich keine wissenschaftliche Evidenz, auf die man sich stützen kann. Untersuchungen wie die, die wir jetzt gemacht haben, schließen diese Lücke.
Er plädiert dafür, ein bisschen Spaß ruhig ernster zu nehmen.
Warum Softwareentwickler auf Spaß und Ironie Wert legen, darüber berichtete Annika Meyer.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 23796.
Hallo Knacki. Knacki.
Hab dich nicht gehört.
Aber meine Nummer gewählt hast, dann musst du auch hören wollen.
Ich wollte dich überraschen, der Motor sollte schon laufen.
Von meinem ollen SUV?
Genau, dein SUV.
Der ist doch kaputt, eine Glühkerze ist durchgebrannt.
Deswegen steht der so lange bei mir rum. Wie wär's, wenn du mal zur Tanke gehst und kaufst eine Glühkerze?
Knacki, in was für einer Welt lebst du denn? Kennst du irgendeine Tanke, die Glühkerzen hat? Da kriegst du Brötchen, Kaffee und Kekse. Aber kaum was fürs Auto, außer vielleicht Öl und Wasser, wenn du es selbst einfüllen darfst.
Versuch's doch mal beim Bäcker, vielleicht hat der Glück.
Nirgendwo gibt's die für diese Karre.
Deine Kiste ist doch gar nicht so alt.
Aber alles plombiert. Nicht mal ein durchgebranntes Birnchen kannst du wechseln. Immer brauchst du einen kompletten neuen Scheinwerfer. Und den musst du in der Fachwerkstatt auswechseln lassen. Und eine durchgebrannte Glühkerze? Auch wenn nur eine von sechs kaputt ist, brauchst du einen kompletten neuen Zylinderkopf. Rausschrauben wie früher, das gibt's nicht mehr.
Jetzt verstehe ich die Moserei der Werkstätten. E-Autos haben keine Glühkerzen. Da gibt's kaum Verschleißteile zum Reparieren.
Aber Datengold, Knacki. Unendlich viel Datengold.
Anonym?
Lass doch mal deine Handy-Wetter-App mitfahren. Damit kannst du auch ohne KI Auto und Handy synchronisieren. Ach, und zusammen mit Gesundheitsdaten, die ja auch alle aufs Handy sollen. Und, habe ich was vergessen?
Datengold, digitale Kohle. Dein Handy weiß, an welcher Frittenbude du eine fette Bratwurst bezahlt hast, Dicker. Obwohl dein Arzt...
Petzt die sowas der Versicherung?
Eigentlich ist das doch verboten.
Und uneigentlich?
Weißt du doch, Dicker, Verbote sind dazu da, um geknackt zu werden, Dicker. Falls was auffliegt, bleibt alles legal im kleinen Kreis der Hersteller. Und deine fürsorgliche KI will doch nur wissen, wann du müde wirst und kollabierst.
Heißt das, Big Brother beschützt mich vor einem Unfall? Schaltet das Auto so lange ab, bis ich ausgepennt habe?
Wenn du Glück hast, ja. Mit Pech lässt er den Motor durchbrennen und der ist unlösbar mit der Bodenplatte und Fahrgestell verschweißt.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Bundesregierung vermutet Russland hinter dem Cyberangriff auf die SPD. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Bei dem Angriff im Januar 2023, bei dem der SPD-Vorstand über eine Sicherheitslücke angegriffen wurde, waren auch Rüstungs-, IT- und Luftfahrtunternehmen betroffen. Das bestätigte das Bundesinnenministerium am Freitag. Demnach hat der Cyberakteur APT-28, der dem russischen Militärgeheimdienst zuzuordnen ist, über einen längeren Zeitraum eine damals nicht bekannte kritische Sicherheitslücke in Microsoft Outlook ausgenutzt, um E-Mail-Konten zu kompromittieren. Den Cyberangriff auf die SPD-Parteizentrale wertet die Bundesregierung als schwerwiegenden Eingriff in demokratische Strukturen. Microsoft hat die Lücke erst 2 Monate nach dem Angriff geschlossen.
Die EU-Kommission eröffnet ein Verfahren gegen Meta.
Die Kommission leitet ein förmliches Verfahren gegen den Konzern hinter Facebook und Instagram im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste ein. Grund ist der Verdacht auf Verstöße gegen EU-Recht. Es werde unter anderem geprüft, ob Meta die Verbreitung von irreführender Werbung und Desinformationskampagnen in der EU ausreichend bekämpfe, teilte die Kommission diese Woche mit. Zudem wird vermutet, dass die Möglichkeiten von Nutzenden, sich über Inhalte auf Facebook oder Instagram zu beschweren, nicht den Anforderungen des europäischen Rechts gerecht werden.
Ein US-Startup meldet eine Bluetooth-Verbindung ins Weltall.
Hubble Networks hatte im März zwei Satelliten ins All gebracht, die den Grundstock eines neuen weltumspannenden Kommunikationsnetzwerks schaffen sollen. Nun hat das Unternehmen erfolgreich eine Bluetooth-Verbindung über eine Entfernung von 600 Kilometern vom Erdboden zu einem seiner Satelliten hergestellt. Das Netzwerk soll bis spätestens 2026 auf 36 Satelliten ausgeweitet werden. Dann soll an jedem Punkt der Erdoberfläche an 2 bis 3 Stunden pro Tag eine Verbindung möglich sein.
Siri ruft Buchungsdaten fremder Fluggäste ab.
Bei der Lufthansa-Gruppe ist es Anfang April offenbar zu einer Datenpanne gekommen. In der Folge gelangten vertrauliche Buchungsdaten einiger Fluggäste in die Hände Dritter. Einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung zufolge war die Ursache eine manuelle Fehlkonfiguration. Mehrere Nutzende der App oder Webseite der Lufthansa konnten am 8. April vorübergehend auf Buchungsdaten fremder Fluggäste zugreifen. Zudem bemächtigte sich Apples KI-Assistent Siri der Buchungsdaten und trug bei einigen Nutzenden automatisch die Flugbuchungen unbekannter Personen inklusive zugehöriger Daten in den Kalender ein. Bei den Betroffenen seien die Buchungen auch Wochen später noch in der Kalender-App aufgetaucht, obwohl die Lufthansa das Datenleck längst geschlossen hatte.
Microsoft verbietet der Polizei den Einsatz seiner KI-Dienste.
Der Softwarekonzern möchte offenbar nicht, dass Strafverfolgungsbehörden seinen Azure OpenAI Service zur Gesichtserkennung verwendet. Das geht aus entsprechenden Passagen in den zuletzt am 2. Mai geänderten Richtlinien des Dienstes hervor. Darin untersagt der Konzern ausdrücklich einen derartigen Einsatz, insbesondere durch oder für eine Polizeibehörde in den Vereinigten Staaten.
Ein ehemaliger Top-20-Supercomputer wird versteigert.
Die US-Regierung hat den Cheyenne-Supercomputer zur öffentlichen Auktion freigegeben. Angeboten wird ein Rechner mit über 145.000 CPU-Kernen und rund 330 Terabyte Arbeitsspeicher. Das aktuelle Gebot am Samstag lag bei über 480.000 US-Dollar. Bei der Inbetriebnahme im Jahr 2016 am Anchor Wyoming Supercomputing Center reichte die Rechenleistung des Systems für Platz 20 auf der Top 500-Liste der schnellsten Supercomputer. Das System wurde unter anderem für Wettermodelle und Atmosphärenforschung genutzt.
Avast muss eine hohe Geldbuße zahlen.
Der Antivirensoftwarehersteller Avast muss eine Strafe wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung in Höhe von rund 13,9 Millionen Euro zahlen. Die Zahlung hat die tschechische Datenschutzbehörde verhängt, da das Unternehmen seinen Hauptsitz in Prag hat. Die Kontrolleure hatten schon 2020 massive Datenschutzverletzungen vermutet, nachdem Avast in großem Stil Nutzerdaten des eigenen Kernprodukts und zugehörigen Browsererweiterungen an seine Tochterfirma Jumpshot ohne einen entsprechenden rechtlichen Anspruch auf eine solche Verarbeitung weitergeleitet hatte. Die übertragenen Daten betrafen laut der finalen, jetzt vom Europäischen Datenausschuss veröffentlichten Entscheidung rund 100 Millionen Nutzer.
Sternzeit, 4. Mai. Star Trek-Logos auf dem Mars. Unser roter Nachbarplanet elektrisiert die Fachleute, weil es dort womöglich einfaches Leben gibt. Auf den ersten Blick scheint dort bereits hochentwickeltes Leben gewesen zu sein. Auf dem Mars gibt es etliche Formationen, die wie das Logo der Star Trek-Föderationsflotte aussehen. Der NASA-Rover Curiosity hat einen kleinen Felsen fotografiert, der die charakteristische Form hat. Eine Mischung aus Winkel und Pfeil. Die Entdeckung gelang dem Amateurastronomen Scott Atkinson, der die Anfang des Jahres veröffentlichten Fotos genau untersucht hat. Noch viel eindrucksvoller sind die hunderte Meter großen Star Trek-Logos in der Region Hellas Planitia, die der Mars Reconnaissance Orbiter fotografiert hat. Die Logos sind alle gleich orientiert. Manche Trekkies mögen davon träumen, dass die Sternenflotte längst den Mars erreicht hat und damit Elon Musk zuvorgekommen ist. Doch die vermeintlichen Spuren intelligenten Lebens lassen sich ganz geologisch erklären. In der Region gab es einst winkelförmige Dünen, die der Marswind zusammengeweht hat. Die Dünen waren alle entsprechend der vorherrschenden Windrichtung ausgerichtet. Bei einem Vulkanausbruch ist Lava um die Dünen herumgeflossen, hat sie aber nicht überspült. Die Lava erstarrte, den Sand aber haben später Marsstürme weggepustet. Zurück blieben rund 300 Vertiefungen, die aussehen, als seien sie von Captain Kirk und seiner Besatzung ausgehoben worden. Die Star Trek-Logos sind nur eine Laune der Natur und leider nicht der sehnsüchtig erwartete Beleg für Leben auf dem Mars.
Das war Computer und Kommunikation ganz ohne Anspielungen. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.